Hallo und herzlich willkommen. Zwischen Olympia und Basketball-Bundesliga sind wir natürlich auch da. Hier ist Olli D. und hier ist der Podcast Talking Basketball und hier ist natürlich der Grand Seigneur des deutschen Basketballs, Stefan Koch.
Meine Güte. Diese Anspielungen auf mein Alter kannst du dir sparen, so viel jünger bist du nicht, Olli, ja?
Stimmt. Aber Grand Seigneur, das klingt doch, ja, wie Johannes Hestas, der war mal Grand Seigneur, der war natürlich doppelt so alt wie du, das stimmt.
Ja, und ich meine, du kommst auch nur auf Grand Seigneur, weil du jetzt in Frankreich im Urlaub warst und jetzt genau. Wieder so ein bisschen prahlen willst, dass du deine rudimentären Sprachkenntnisse ein bisschen aufgefrischt hast.
Ja, ich habe eine Vokabel mehr gelernt, Grand Seigneur eben. Sonst kann ich nur Baguette, Zigarette und Croissant haben. Ne? Egal. Heute haben wir wieder was ganz Besonderes vor, denn wir sind in einer nicht mehr so Basketball-Hochburg. Ne? Das war mal.
Das kann unser Gast ja nachher sagen. Aber du hast ja was Schönes gesagt, zwischen Olympia und Saisonstart. Und wir haben heute einen Gast, der war Olympiateilnehmer und der hat in der BBL jede Menge Titel gewonnen. Also der verbindet praktisch so ein bisschen das, was du da zu Beginn gesagt hast.
Ja, deswegen passt er doch super, ne?
Ja.
Du hast doch schon was verraten. Mehrere Meistertitel, Pokalsieger. War auch mal kurz im Ausland.
Eine Saison.
Gespannt, wie viel Uso er damals getrunken hat.
Damit hast du das Land auch schon
ja,
bekannt gemacht.
Ein verstecktes ja. Quiz, ja.
Ja, unser Gast ist Rheinländer und wie wir ihn genau einzuordnen haben, darüber müssen wir dann nachher auch noch sprechen. Und er ist auch aktuell noch im Rheinland aktiv bei einem Club, der in der letzten Saison hätte aufsteigen können in die nächsthöhere Spielklasse. Das hat nicht funktioniert, weil da so ein bisschen was an den Rahmenbedingungen leider nicht ausgereicht hat. Und in diesem Club, ja, da macht er eigentlich fast alles so. Aber auch darüber werden wir noch sprechen. Ich glaube, jetzt haben wir erstmal genug vorab geplappert. Ich fange mal an mit unserer traditionellen ersten Frage. Oder möchtest du sie stellen, Olli? Bitte.
Nee, ich habe sie nicht mehr im Kopf. Ich habe sie vergessen.
Also, da hast du vergessen. Okay. Lieber Gast, hast du einen zweiten Vornamen?
Habe ich.
Den musst du aber auch verraten.
So, ja, das ist Michael.
Gut. Er heißt mit zweiten Vornamen Michael. Und jetzt wollen wir natürlich den kompletten Namen hören, dass auch alle Welt weiß, wer heute bei Talking Basketball zu Gast ist.
Ja, also den zweiten Namen brauche ich, glaube ich, nicht nennen, weil den nenne ich sonst auch nicht. Also ich bin Stefan Beck und werde es noch ein bisschen bleiben, glaube ich.
Ah, okay.
Stefan, ja, schön, dass du da bist, dass du den Zeit nimmst.
Ja, danke, dass ihr mich habt.
Ja, ich habe es schon angesprochen. Du bist gebürtiger Kölner. Der Basketballer Stefan Beck, würde der sich selbst eher als Kölner oder eher als Leverkusener bezeichnen?
Also ich bin als Kölner geboren, da kann man ja nicht gar nicht anders als auch Kölner bleiben. Und das ist auch richtig so. Aber tatsächlich habe ich meine ersten professionellen Erfahrungen in Leverkusen gemacht. Ich bin hier in Köln groß geworden. Als Fußballer, als Handballer, Volleyballer, Badmintonspieler und habe dann am Freiplatz in der Sporo Basketball gespielt und dann haben mich Leute gefragt, immer spielst du im Verein, willst du nicht irgendwo spielen? Und ich habe ja gerne mal und dann war ich auch mal bei CVJM Köln Nord oder Süd war das damals sogar und dann auch bei Saturn, aber ich glaube nicht, dass die damals so ein großes Interesse an mir hatten und dann bin ich nach Leverkusen in die Jugend. Damals war es noch B-Jugend und A-Jugend und habe dann auch in der ersten, meine erste Profisaison in Leverkusen bestritten. Und bin von nach Köln wieder.
Hattest du in den anderen Sportarten nicht dieses Talent wie beim Basketball? Hat da keiner gefragt, ob du einen Verein willst?
Ja, nee, aber ich war, glaube ich, auch ganz talentiert im Fußball. Oder ne, als junger deutscher Junge, der auf jedes Garagentor pölt, wie das so üblich war, bin ich dann auch schnell in die Mittelrheinauswahl gekommen irgendwie und habe dann auch beim VfR Sinnersdorf in der Mannschaft gespielt. Meine Eltern sind dann nach Sinnersdorf gezogen, als ich so 10, 11 Jahre alt war und habe dann da auch mit den Herren gespielt, weil ich da doch was Talent hatte und dann sind die alle zum Frühschoppen nach dem Spiel. Und ich so, Was soll das denn hier? Und dann war in der Schule, mein Freundeskreis war relativ schnell klar, dass das alles so zum Basketball tendiert. Und das hat mich dann auch schnell mitgenommen und gezogen. Und Mein erster Trainer hat damals wirklich super viel Mannschaftschemie, mit dem haben wir Musik gehört und wir haben alles gemacht und dann bin ich eben schnell dabei geblieben. So sehe
Aber
ich das.
die ersten Helden, die ersten Helden des Sports waren für dich tatsächlich Fußballer. So die ersten Poster im Zimmer und so.
1974, Franz Beckenbauer, das war so, ich bin in der Halbzeit nochmal schnell runter, habe nochmal ein paar Garagentore schief geschossen und dann wieder hoch zur zweiten Halbzeit. Aber 1974, ab dem Punkt war ich gehuckt mit dem Fußball. Ja.
Und wie hast du dann für dich gemerkt, so im Kopf, ja, es ist Basketball, das macht mir einfach auch viel Freude und ich kann es ja auch.
Ja, also ich fand das sehr reizvoll, dass es ein Sportart ist, die viel verbindet. Also man muss athletisch sein, man muss Ballgefühl haben. Es ist eine Mannschaftssportart, keine Einzelsportart. So dieses Spiel vom Fußball, wo ich so die freien Räume, so das war viel schneller, viel kurzlebiger. Also ich habe sehr schnell begriffen, warum die Fußballer oder warum die Basketballer sagen, unentschieden ist wie die eigene Schwester küssen. Also das ist 0-0 war für mich im Fußball immer die größte Katastrophe. Ich wollte entweder gewinnen oder verlieren. Und das ist ja auch das, was Basketball so ausmacht, finde ich. Das ist ja in der heutigen Gesellschaft, sucht ja jeder einen, der die Fäuste in den Himmel reckt und sagt, ey, wir haben gewonnen und der andere am Boden zerstört, der hat verloren. Das ist ja eben nicht die 150.000. Wiederholung von Bonanza, ja, sondern das ist eben jedes Mal neu. Es gibt immer einen Gewinner, einen Verlierer. Und ich finde, das macht Sport und so spannend und macht es auch aus.
Du hast selbst gesagt, du warst bei der Sporho auf dem Freiplatz. Würdest du für dich die Bezeichnung bester deutscher Freiplatzspieler aller Zeiten akzeptieren? Weil die Legende sagt ja immer, du hast mehr Zeit auf dem Freiplatz als in der Halle verbracht. Das wirst du wahrscheinlich jetzt erstmal zur Seite räumen, oder?
Ja, das Legende ist ein gutes Wort, weil der Fisch ist am Anfang so groß und dann wird er viel, viel größer. So entstehen Legenden. Also ja, ich habe sehr viel Zeit auf dem Freiplatz verbracht. Ich war von Freitag bis Sonntag, war ich praktisch auf dem Freiplatz zu Hause, bin von der Schule auch mit Rollschuhen von Sinnersdorf zur Sporo gefahren, weil sich da alle getroffen haben und weil es da wirklich tolle Spieler und tolle Spiele gab. Und wenn man viel gewinnt, dann ist man halt lange auf dem Freiplatz. Aber ich glaube, das ist zu kurz gedacht, weil ich habe auch viel Zeit in der Halle verbracht. Die Leute dachten immer, ich würde nur auf dem Freiplatz und würde so spielen, wie ich auf dem Freiplatz gespielt habe, sondern ich habe auch wirklich viele Zeit in der Halle verbracht, weil mir das auch genauso viel Spaß gemacht hat. Also ich wollte mein Spiel vom Freiplatz immer auch in die Halle bringen. Es gab viele, die haben auf dem Freiplatz Sachen gemacht, die waren in der Halle nicht möglich. Und ich habe immer versucht, einen Weg zu finden, wie das, was ich auf dem Freiplatz mache, nicht nur den Spaß, diese Freude, sondern auch diese Art zu spielen, versucht in die Halle zu bringen. Und das geht nicht ohne, wenn man die gleiche Zeit, muss man auch in die Halle investieren. Und das heißt, ich habe sehr, sehr viel Zeit im Basketball investiert, egal auf dem Freiplatz oder in der Halle.
Ja. Du bist in Leverkusen sehr schnell sehr erfolgreich gewesen, mit 20 schon deutscher Meister, früh Nationalspieler geworden. Damals hat Detlef Schrempf den Trend gesetzt, in die USA ans College zu gehen. Und du warst ein sehr, sehr talentierter Spieler und es gab auch entsprechendes Interesse. Warum hast du diesen Schritt nicht gemacht?
Na, ich glaube, man darf das heute wirklich sagen. Ich hatte wirklich Angst. Also ich habe die Spiele, also meine Freunde und ich haben Pontel, es gab einen
Ja.
Videoservice mit VHS-Kassetten. Und als ich dann eben so Basketball begeistert und verrückt war, haben wir uns diesen Pontel-Service gemietet und alle 2 Wochen kam ein Spiel. Das war ein College-Spiel, ein NBA-Spiel und wir haben diese Spiele gesehen. Wir haben dem Postboten entgegengefiebert, haben die Kassette reingetan und sind dann raus und haben versucht, der hat das so gemacht, der hat den Ball so angedreht. So haben wir Basketball spielen gelernt. Aber ich habe auch gesehen, im College war Kentucky Louisville. Ja, es war Patrick Ewing gegen keine Ahnung, also das war wirklich, das war ein Monster für mich. Ja, so. Ich habe gar nicht damit gerechnet, dass ich ja 4 Jahre jünger bin als die, die da in den Endspielen spielen und sich da den Ball um die Nase hauen. Sondern ich hatte Respekt. Ich habe dann auch meinen ersten höher dotierten Vertrag in Köln, in meiner Heimatstadt, unterschreiben können. Habe meine Frau kennengelernt und das hat da für mich alles ganz, ganz gut gepasst und habe gesagt, warum jetzt weggehen? Ich glaube, ich habe nicht gesagt, ich habe Bammel. Ne, das war auch ein Punkt, aber ich habe es auch sehr genossen hier in Köln, in der Stadt, wo ich auf dem Freiplatz den ganzen Tag zu Hause bin, dann jetzt auch Profi-Basketball spielen kann. Ich bin einfach geblieben. So. Ich hatte Angebote aus Kentucky und Jacksonville Santa Barbara. Ich glaube, wenn ich nach Santa Barbara gegangen wäre, wäre ich jetzt immer noch mit der Gitarre am Strand und wäre nicht in Köln und hätte hier so viel Arbeit. Also ich glaube, das ist alles richtig. Ich bin nie ein Typ gewesen, der seine Entscheidung bereut. Das können immer, man kann nachher sagen, das war vielleicht eine falsche Entscheidung. Aber so wie ich sie damals getroffen habe, würde ich sie wahrscheinlich heute wieder treffen.
Hattest du Bammel rein aus sportlichen Gründen, weil du gesagt hast, da sind dann nur Monster, da gehe ich unter, oder war es auch ein bisschen die Angst, über den großen Teich zu fliegen, von zu Hause weg zu sein?
Nein, von zu Hause weg das nicht. Es ist natürlich weit weg und ich war hier in der Familie gut aufgehoben. Also meine Eltern haben sich rührend und liebevoll um mich gesorgt. Ich habe eine super Kindheit genossen und bin da so dankbar gewesen. Aber mein ganzer Freundeskreis, alles war hier und für mich hat das alles so gepasst. Ich hatte ja nicht über den großen Teich, sondern Bammel einfach in eine andere Lebenssituation zu gehen. So, ne? Das war einfach für mich so weit weg. Ja, und das war auch J.B. Hall, das war der Coach von Kentucky damals, auch ein sehr berühmter Trainer. Der kam dann nach dem Spiel in die Kabine mit der Nationalmannschaft. Wir haben in Mallorca, da war ich bei den Älteren dabei, Junioren-WM gespielt. Want you in Kentucky? Also ich wusste gar nicht, was will der von mir? So, und es war für mich alles, es ging so schnell. Ich habe so schnell Basketball gelernt und das hat mich so ge gepackt, aber ich war nie so mit den, wer ist wer und das ist das und das, sondern ich war einfach nur ich glaube, ich habe früher auch so gut gespielt, weil ich immer im Tag war. In der Sekunde auf dem Feld wollte ich das und das machen und habe an gar nichts anderes gedacht. Und deswegen waren die Leute, die dann so auch von außen auf mich einprasselten und du musst das und du musst hier, das war für mich ja vielleicht auch zu viel.
Du hast ja selbst gesagt, bist dann nach Köln, hast dann viel Zeit auch unter Tony DiLeo gespielt. Also ich erinnere mich noch an diese Mannschaft mit Brian Warwick als Point Guard, mit dir, mit Mike Jackal. War dieser Stil, den Tony damals mit euch gespielt hat, der perfekte Stil für dich? Hast du darüber nachgedacht, mal im Nachhinein?
Ja, natürlich. Also ich hatte wirklich Glück. Alle meine Trainer haben mir irgendwas Besonderes gegeben. Ich habe eben unseren ersten Trainer, Axel Mehrhoff, der wirklich in Pulheim in einer kleinen Mannschaft, eine Schülermannschaft genommen hat, der hat mir so dieses Gemeinschaft, wir waren wirklich so befreundet alle zusammen, wir haben alles zusammen gemacht. Der hat diesen Teamcharakter hat er mir beigebracht und den Spaß, den man als Mannschaft haben kann. Dann Ralf Klein, der plötzlich super organisiert und zum ersten Mal Profi-Basketball kam. Vorher waren Jim Kelly, Chris Lee als Leverkusener Trainer. Das waren alles Leute, die mir was ganz Besonderes gegeben haben. Aber Toni war der Erste, der mir so dieses Basketball ist so viel Selbstvertrauen, dieses Versuchen. Ja, so der mir gesagt hat, ey, wenn du von da im Training 7 von 10 triffst, du kannst so gut dribbeln, dribbel dich in die Position und werf. Das ist mir egal. Ja, so nach vorne und hab Spaß und das, also dieses Selbstvertrauen war einzigartig. Ne? Toni DeLeo war ein Trainer, der brauchte nie zu schreien. Also alle Spieler, ob das jetzt Mike Jackal war, der schon hochdekoriert war, Rick Hunger aus Amerika, Brian Warwick, der Detroit gespielt hatte, noch eine andere NBA-Mannschaft. Toni war, da floss die Kompetenz und das Basketball-Knowledge. Alle haben ihm zugehört, ne, ohne das laut zu werden hat. Und dann kam Svetislav Pesic, der mir neben dem Spaß noch beigebracht hat, wie man Basketball auch arbeiten muss. Ne, und dass es auch Spaß machen kann. Ne? Dirk Bauermann, Toni DiLeo, Svetislav Pesic, das sind so viele Einflüsse, die ich genossen habe. Ich habe wirklich von jedem Trainer sehr viel mitgenommen. Das war schön.
Du hast gerade gesagt, Svetislav Pešić hat ja beigebracht, dass Basketball auch Arbeit sein kann. Das wäre tatsächlich meine nächste Frage gewesen. Hast du Basketball immer als Spiel wahrgenommen oder eben auch manchmal als Arbeit?
Es war immer beides. Für mich war, viele sagten, ja, du trainierst ja nicht richtig oder du spielst ja nur. Die Leute wissen nicht, wie viel Zeit ich in der Halle mit meinem Sprungwurf verbracht habe und wie intensiv das Training nicht nur mit Svetislav Pesic, sondern auch mit Toni Di Leo war. Wir haben immer richtig geworfen. Ne? Also so locker in die Halle und dann rumdaddeln, das war vielleicht die ersten 5 Minuten zum Warmmachen. Aber ich habe tatsächlich von allen Trainern gelernt, dass ich so werfen muss im Training, wie ich im Spiel mit Adrenalin, mit müden Beinen werfen muss. Und das habe ich bis zum Verrecken gemacht. Mit Sascha Obradovic habe ich zwei Dribbling Sprungwurf, zwei Dribbling rechts, zwei Dribbling links Sprungwurf, bis ich Krämpfe hatte gemacht. Ja. Und insofern war das Arbeit, aber ich habe das nie unterteilen können in Spiel und Arbeit, weil mir diese Arbeit am Ball oder in der Halle auch Spaß gemacht hat. Für mich war es immer Spaß, ob Spiel oder Arbeit. Und deswegen war das nie ein Unterschied für mich. Ne. Also Training war für mich wie ein wichtiges Spiel. Ich wollte im Training, jedes Training wollte ich mich beweisen, aber als Spiel. Und jedes wichtige Spiel war klar Arbeit und mein Beruf, aber es war eben ein Spiel. Und ich glaube, man muss sich das auch behalten. Basketball ist ein Spiel. Es ist ein Spiel auch für Kinder, für Jugendliche. Und wenn man es hart spielt, dann hat man trotzdem den Spaß.
Zu welcher Zeit hast du denn für dich entschieden, dass du damit auch Geld verdienen möchtest?
Ja, das ging relativ schnell, weil ich sehr viel Zeit auf dem Freiplatz verbracht habe und nicht in der Schule. war für mich, ja, das war für mich so eine schöne Option, die sich mir da bot. Ich habe ja mein Abitur gemacht und bin dann an der Sporthochschule gewesen und habe auch mich eingeschrieben für Pädagogik und Englisch in der Uni in Köln. Aber bin dann eine Generation, glaube ich, die erste Generation gewesen, die dann eben auch zweimal am Tag richtig trainiert hatte. Und ich mir die Entscheidung, du musst dich auf eines konzentrieren, die ist mir wirklich sehr, sehr leicht gefallen dann. Und ich konnte damit mein Leben bestreiten und hatte das Ziel, auch wenn mir früher alle anderen, meine Eltern haben gesagt, mach das nicht, du konzentrier dich auf Studium und dann Beruf, Profisport ist sowieso schwierig und wenn in Deutschland, dann geht das nur Fußball und das ist nur einer in einer Million. Aber ich glaube, ich war da zum Leidwesen meiner Eltern, die das trotzdem unterstützt haben, die mir immer gesagt haben, du schaffst es nicht, mich aber trotzdem zu jedem Training gefahren haben, immer für mich da waren, habe ich dann trotzdem nicht gehört, ne, und habe das gemacht, was mir am meisten Spaß gemacht hat.
Vom Gedanken her, dass ich das beruflich machen will, bis zu dem Tag, wo du es auch gespürt hast auf dem Feld, dass du das kannst. Was war das für dich ein Moment? Wo hast du das erlebt, wo du sagst, ich kann jetzt auch mithalten und jetzt habe ich es geschafft?
Ja, das war jeden Tag. Also auf dem Freiplatz waren tatsächlich schon gestandene Spieler. Da waren viele Amerikaner da, es waren viele Bundesligaspieler da. Die kamen aus der ganzen Welt und haben da in allerhöchsten Klassen gespielt. Und ich kam da als Jungspund an und wie das am Freiplatz so ist, am Anfang wirst du nicht gewählt. Die Mannschaft, die gewinnt, will bleiben und da werden immer so die erfahrenen, etablierten schon gewählt. Und dann guckte einer und der sagte, ja, nehmen wir den noch dazu. Und von dem Moment an habe ich gespielt, ne, weil die Leute überrascht waren, dass ich das so schnell gelernt habe. Und dieses schnelle Lernen hat mich eben dazu gepusht, eben noch mehr zu lernen und noch mehr zu investieren. Das war wie so ein Selbstläufer. Ich habe ja erst mit 15, 16 angefangen und habe dann schnell Mittelrheinauswahl gespielt, bin in die Juniornationalmannschaften gekommen und das war wie so ein Katalysator, das hat mich so gepusht und ich habe noch mehr investiert und noch schneller gelernt. Und es war schön, die Bestätigung, die ich von anderen Leuten erfahren habe, von meinen Mannschaftskollegen, die schon viel erlebt hatten, aber eben auch von außen, die dann eben überrascht waren, dass so ein junger Kerl denn das kann. Das hat mich da dabei gehalten, das hat mich weitergetrieben.
Wir haben darüber gesprochen, dass du nicht ans College bist. Traum NBA. Korrigiere mich, wenn ich es falsch auf dem Schirm habe. Aber hattest du nicht mal über Toni auch so eine Art Tryout bei den 76ers?
Ja, ich bin eingeladen von Golden State und Philadelphia geworden, nach der Europapokalsaison, die wir nach der Meisterschaft mit Saturn gespielt haben. Und ja,
Wie war das?
das war sehr interessant. Also kann man mit nichts vergleichen, wie wenn heute jemand eingeladen ist. Ich war früher so naiv. Also ich bin von der Saison zur Nationalmannschaft, von der Nationalmannschaft mit meiner damaligen Freundin und Frau nach Hawaii Habe da jeden Tag trainiert, aber alleine. Also heutzutage nimmt sich jeder einen Personal Coach, einen Ernährungsberater, einen Athletiktrainer und einen Psychologen, um sich auf so ein Camp vorzubereiten. Ich habe jeden Morgen bin ich gelaufen, habe Krafttraining gemacht und bin abends zum Pickup-Spielen und trainieren an die Uni von UH, und habe da gespielt und bin bei dem Klima von, ich glaube, 88 Kilo auf 82 Kilo geschrumpft. Das war eine super Zeit. Ja, und bin dann nach Philadelphia und lag am ersten Tag, dachte ich, die schmeißen mich sofort raus. Die sind an mir vorbei und ich lag auf dem Rücken wie so ein Käfer. Die Trainer haben uns getriezt und haben gesagt, hier, ihr müsst den Ellenbogen benutzen, ihr wollt diesen Job, es gibt nur zwei, drei Jobs hier und von 28 Spielern kriegen nur zwei, drei. Jeden Tag werden drei rausgeschmissen. Ich weiß nicht, wie ich den ersten Tag überlebt habe. Aber dann habe ich mich so reingekämpft und war dann auch tatsächlich vor die Mannschaft, der zur Sommerliga-Fähre gefahren ist, bin ich der Letzte gewesen, der dann sozusagen gecuttet worden ist. Auch um den Grund, weil ich zu Hause auch schon einen Vertrag hatte. Und man sagt mir, wir kommen wieder im nächsten Jahr, wir finden das super, wie du das gemacht hast. Du kannst das schaffen, aber nimm 10 Kilo zu. Ich sage, natürlich. Und ich dann nach Hause und gefressen wie ein Schwein und Krafttraining gemacht wie ein Weltmeister. Hab auch schnell zugenommen, aber das war nicht ich. Ich war jetzt nicht langsam oder ich war halt, aber ich habe mich so schwer gefühlt ich konnte das nicht. Und dann habe ich gesagt, okay, das ist dann eben nicht meine Welt. Ja, und habe dann ja meine Karriere hier in Europa dann doch ganz, glaube ich, ordentlich nach Hause gebracht.
Eine andere Geschichte, über die wir reden sollten, ist Stefan Beck, die Werbeikone. Erzähl mal, wie es dazu gekommen ist.
Naja, ich war so, das war die Zeit in Alba Berlin. Es gab nicht nur du spielst wahrscheinlich auch die Nutella-Werbung an.
Definitiv.
Ja,
Ich darf dir hier keine Produktnamen nennen,
das,
aber eigentlich darf ich es doch.
ja, diese Schokoladencreme kam nach der Europameisterschaft, wo wir ein Casting machen mussten von Nationalspielern. Ich glaube, Mike war da, Henrik war da, Henning, Hansi und ich einer wurde dann genommen und der musste dann musste, ich sage, musste dann im November, glaube ich, war es, nach Südafrika für den Dreh. Und die anderen durften bei schönen Temperaturen mit der Nationalmannschaft in Deutschland verbringen. Und ich bin aber freigestellt worden für 2 Wochen und habe dann da den Nutella-Dreh gemacht. Das war schön, ja, gar keine Frage. Es war Traum, es war ein anderes Leben. Ja, das war, ich war dann da der Hauptdarsteller in diesem Clip und alles drehte sich um einen selber. Ich habe 100 Mal in dieses Nutella-Brot in einer Villa direkt am Strand um 6 Uhr früh, aber schon bei strahlender Sonne, beißen müssen. Und am Anfang habe ich das Nutella immer runtergeschluckt, weil ich mag es wirklich, ne? Ich esse das gerne. Und dann dachte ich, nee, du musst es auch, kam in einer Pissphase, kam mit dem Eimer, ich muss das immer reinspucken, nee. Und dann kam einer mit, pss, hat mir die Zähne wieder sauber gemacht, die Lippen wieder sauber gemacht. Ich so, hey. Also es war eine Erfahrung, aber es war sehr lustig. Ich dachte, oh, was ist das hier für einer? So,
Hätte
wie
das mit
schön.
Leberwurst auch funktioniert? Hätte
Bitte?
das mit Leberwurst auch funktioniert?
Ja, nicht so gut, weil also früher war Leberwurst war nicht meins. So alles andere, aber Nutella, ich konnte das schon, ich konnte es machen. Ja, ich konnte es machen. Aber nach dem 100. Mal wusste ich, warum ich das nicht mehr machen sollte, weil es klebt ja dann alles, der Mund wird trocken und das war schon ganz gut, dass das immer jemand nochmal frisch und sauber gemacht hat.
Ja. Kommen wir zurück zum Basketball. Einer deiner absoluten Höhepunkte waren natürlich die Olympischen Spiele 92 in Barcelona. Ihr habt in der Vorrunde gegen das Dream Team gespielt. Welche Erinnerungen hast du noch an dieses Turnier, an diese Spiele? Ist das immer noch was, was dir viel bedeutet, bei diesem größten Sportereignis der Welt dabei gewesen zu sein?
Ja, also ich kann tatsächlich nicht sagen, was für uns größer war, 1993 die Europameisterschaft, die wir gewonnen haben, oder allein die Olympiateilnahme. Das kann man gar nicht vergleichen. Also diese also diese Eröffnungsfeier, wie wir da ins Dorf, in das Stadion marschiert sind. Und dann Villa Campa, der als Basketballer, ne, also wir waren damals noch nicht mit Öffentlichkeit verwöhnt in Deutschland. Dann kommt ein Basketballer, läuft die Ehrenrunde durchs Stadion und mit der Flagge, mit der Fackel. Das war so Gänsehaut pur. Das war unglaublich. Und dann die ganzen Sportler, also wir hatten eine Cafeteria, eine Mensa, wo alle immer kamen und saßen. Und du konntest Tag und Nacht, konntest du alles essen, was du wolltest. Es war für jeden immer Fleisch, Nudeln, Fisch, Hühnchen, Reis, Kartoffeln. Alles war immer da. Jeder musste ja für sich, also jeder Sportler, jede Sportart hat ja die eigenen Sachen. Das war so gigantisch für mich, ja, auch die ganzen anderen Sportler zu sehen, die ich sonst nur aus dem Fernsehen kannte. Und dann natürlich das Dream Team hat dem Zirkus die Krone aufgesetzt. Und die waren die allergrößten Stars der anderen Stars. Ja. Das ist, die sind, wenn der Bus von den Amis durch die Stadt gefahren ist, da sind die Leute hinterhergelaufen und haben gejohlt. Also das war nicht U2 oder irgendein, das waren Basketballer. Ja. Das waren die ich auf dem Pontel-Service auf meinen VHS-Tapes gesehen haben. Es war Charles Barkley, Magic Johnson, es war Michael Jordan, Larry Bird, Patrick Ewing, das waren alle da. Ja. Clyde Drexler, Scottie Pippen. Es war wirklich so unglaublich. Aber für uns war die Olympiade mit Svetislav Pesic als Trainer kein Schaulaufen gegen die Amis. So, ne? Wir haben mitbekommen, wie alle anderen Mannschaften, wir haben natürlich die Spiele der Amis alle verfolgt und alle anderen Mannschaften haben ihre Fotoapparate zu den Betreuern auf der Bank gegeben. Und immer wenn einer so neben einem, dann haben die sich da so daneben gestellt und von der Bank ging immer klick, 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 klick. Ey, das war für uns verboten. Also, wenn ich sehe einen Fotoapparat auf diese Bank, ihr fahrt nach Hause. Ja, das war, wir spielen hier, um zu gewinnen, wir schlagen diese. So, das war, also wir wollten wirklich Basketball spielen. Und wir haben das wirklich super ernst genommen. Alle anderen Mannschaften haben das in der Vorrunde oder so nicht ernst genommen. Es war Kroatien, die das dann am Ende natürlich auch sehr ernst genommen haben, wenn es um die Medaillen ging. Aber das war eigentlich eine Show. Und bei uns war es auch eine Show. Und die Show haben die Amis abgeliefert. Aber für uns war es ein ernstes Spiel. Also wir wollten wirklich spielen. Also das war. Ich werde nie vergessen, wie also du hast gegen Michael Jordan gespielt und dann kommt er, wird er ausgewechselt und denkst, ha, Gott sei Dank. Und dann kommt Clyde Drexler rein, ja, oder Scottie Pippen. Also das ist unglaublich. Ne? Das ist, ich weiß auch nicht, ich glaube, Svetislav Pesic hat jetzt hier bei der WM gesagt, die jetzige US-Mannschaft wäre die beste, die je gespielt hat. Ich weiß ganz genau, dass er gelogen hat. Und ich weiß ganz genau, dass er weiß, dass er gelogen hat. Diese Mannschaft von 92 ist mit nichts zu toppen. Basketball war früher auch anders. Ich wusste immer, wenn Hansi einen Rebound holte, dann schlägt er den Ball halb tot, weil dann klatscht er den Ball immer so. Das war für mich das Zeichen, nach vorne zu sprinten wie ein Wilder. Dann hat er ihn ausgeholt mit beiden Händen über dem Kopf und hat die Kugel dahin geschleudert, wo ich hingelaufen bin. Und
Manchmal hat aber auch Zuschauer in der ersten Reihe unter dem anderen Korb ihn
ja,
einfach
der
geschlagen,
Ball,
ne, Hansi?
manchmal hatte der Ball keine Rotation. Das war nicht so einfach, den immer zu fangen. Das war wie so ein Flatterball. Aber das war gut. Das waren für mich sehr oft zwar einfache Punkte. Und ich weiß noch, in dem Spiel gegen die Amis, er holt den Rebound. Ich denke, komm, jetzt einfach Punkte. Ich bin nach vorne gesprintet wie so ein Dämme. Ja, und ich gucke zu Hansi und Hansi, hey, wieso wirft er nicht? Und dann höre ich hinter mir eine Stimme. Es war Larry Bird, der für mich nie der Inbegriff eines schnellen weißen Spielers war, sondern der Don't you worry, boy, you ain't going nowhere. Der war direkt hinter mir. Und ich glaube, ich bin in meinem Leben nicht so schnell gesprintet wie da. Und es gibt so viele Geschichten. Henrik Rödel, der von UNC kommt und sich so ein bisschen gebettelt hat mit Michael Jordan. Hansi, der auch in Philadelphia beim Camp war, der Charles Barkley auch kannte. Das waren großartige Geschichten. Detlef Schrempf natürlich, ne, der ja in der NBA gespielt hatte und der mit allen da konnte und allen zeigen wollte, dass er da auf demselben Niveau spielt und die Spieler ihn auch wirklich super ernst genommen haben. Und das war wunderbar. Wunderbar. Mehr kann man, glaube ich, es gibt nichts anderes als wunderbar, glaube ich, um das auszudrücken.
In diesem Sommer 92 bist du dann von Leverkusen nach Berlin gewechselt. Also du bist ja zwischenzeitlich wieder von Köln nach Leverkusen. Warum der Wechsel nach Berlin? Also von Köln nach Leverkusen ist klar, weil dann einfach in Köln eben diese finanziellen Probleme aufkamen. Aber warum von Leverkusen nach Berlin?
Ich weiß nicht, also Leverkusen, also erstmal mit Köln damals, du hast erwähnt, wir hatten eine wunderbare Zeit mit Brian Boyk, der mir mehr als Basketballspielen beigebracht hatte, der mir das ganze Spiel viel näher gebracht hatte noch. Wir waren, glaube ich, damals die beste Mannschaft in der Liga, sind auch Meister geworden und alles. Und dann ist durch den Verkauf von Saturn ist dann das Sponsorship kaputt gegangen und man konnte das nicht mehr aufrechterhalten. Und dann bin ich nach einer gewissen Zeit dann nach Berlin in ein super Team gekommen, ne? Stefan, dein Bruder Michael hat da gespielt, Henning Harnisch hat da gespielt. Das
In
war eine
Leverkusen meinst du, das hast du jetzt gesagt,
Leverkusen,
Berlin,
genau.
in
Genau,
Leverkusen.
Leverkusen. Das
Genau.
war also die besten deutschen Spieler sind zusammengekommen und haben in Leverkusen gespielt. Und hinzu Clinton Wieler und Kanard Johnson, zwei super Amerikaner. Und es war wieder eine Mannschaft, die da für Furore gesorgt hatte. Aber weil die Mannschaft so gut war und es eigentlich immer egal war, wer gespielt hatte und ich eine Zeit lang auch Probleme mit Dirk hatte, die so weit zurückliegen und die das mehr als ausgeräumt haben. Aber in der Zeit, ich konnte keinen Fuß fassen im Team. So, ne? Und ich wollte spielen. Ich wollte spielen, ich wollte arbeiten, aber ich wollte auch spielen. Und habe mir dann gesagt, okay, das ist, ich will nicht nur ein Beiwerk sein, sondern ich will so spielen, dass ich das machen kann oder dass ich glaube, wie ich mich wohlfühle. Und ich habe dann mich ertappt, es gab eine Zeit in Leverkusen, wo ich nur meinen Status haben wollte. Ich bin von Köln als einer der besten Spieler in Deutschland nach Leverkusen gegangen. Und ich habe in Köln bin ich zum Spieler geworden, weil ich nie was behalten wollte, sondern ich wollte immer was Neues und habe einfach gespielt und weitergemacht und es gab kein Limit. Und in Leverkusen habe ich zum ersten Mal gemerkt, so ich habe mich um meinen Gedanken um andere Sachen gemacht, nicht ums Spielen, sondern oh, ich bin jetzt in der zweiten Reihe oder ich habe heute nur 20 Minuten gespielt oder nicht 25 oder nur 10 manchmal auch oder nur 15 oder der Trainer war nicht zufrieden mit mir. So, das waren Sachen, die ich so nicht konnte. Und das hat mich davon abgehalten, diesen Spaß am Spiel zu haben. Und diesen Spaß am Spiel, den ich dann nicht mehr hatte, dann habe ich auch nicht mehr so gut gespielt. Ganz einfach. Ja, und ich wollte gut spielen. Und deswegen habe ich eine neue Situation gesucht. Und Berlin ist eine neue Mannschaft zusammengestellt worden. Hendrik Grödel ist aus dem College gekommen, den ich von der Nationalmannschaft schätzen gelernt hatte, ist da hingegangen. Und dann, ja, dann haben wir mit Svetislav Pesic, zu dem ich eine gute Verbindung hatte, sind wir dann nach Berlin und haben versucht, Leverkusen Paroli zu bieten. Das war schön.
Und es lief ja für dich super von Anfang an in Berlin. Du warst gleich im ersten Jahr hast knapp 21 Punkte aufgelegt. Stichwort Svetislav Pešić. Nächsten Jahr dann 93 unter ihm Europameister. Du hast gesagt, kannst du gar nicht einschätzen, ob Olympiateilnahme oder dieser Titel größer war. Beschreib doch mal, wie sich so im Turnierverlauf so diese Erfolgsdynamik aufgebaut hat.
Also ich glaube, der große Unterschied, so wie jetzt beim Sprechen, fällt mir das so ein bisschen auf, ist, dass Olympia war ein Event. Die Europameisterschaft war Teil eines 6 Jahre langen Weges, den wir mit Svetislav Pesic zusammengegangen sind, der am Anfang nicht nur nicht einfach, sondern mehr als schwierig war. Ja, das war, wir haben so viele Spiele verloren, wir haben wirklich auf den Sack bekommen von Jugoslawien damals noch, ne? Und das war wirklich hart. Ja? Also, dass wir nicht immer an uns geglaubt haben als deutsche Basketballnationalmannschaft und auch in der Öffentlichkeit nicht den Respekt bekommen haben, glaube ich, den Sportart verdient. Das war das eine, aber wir haben nie aufgegeben. Und Svetislav Pesic war nicht der Einzige, aber der größte Believer, den wir hatten, der hat uns das so eingeimpft, dass ihr das könnt, wenn ihr nur das macht und das macht. Ihr müsst arbeiten und ohne das geht es nicht und mehr investieren und das und hier und das. Deswegen war die 93er Europameisterschaft war der Abschluss eines Prozesses, den wir vor 6 Jahren mit Pesic angestoßen haben. Deswegen kann man schwer mit der Olympiade vergleichen. Aber wir haben diese Europameisterschaft genauso gespielt, wie tatsächlich dieser Prozess in Gang gekommen. Wir haben sehr schlecht am Anfang gespielt. Wir haben gegen Estland verloren in der Vorrunde. Vor nicht großer Kulisse in Berlin. Die Leute wollten nicht viel von uns wissen. Das war keine schöne Erfahrung, die wir machen mussten. Dann haben wir gegen die Türkei gespielt im nächsten Spiel und mussten gewinnen, um die nächste Runde zu erreichen. Und die Halle war voller Türken, voller türkischer Zuschauer. Was man vielleicht im ersten Moment sagen kann, oh Mann, so eine Kacke. Nee, wir fanden das super. Wir fanden das toll, dass Leute sich mit dem beschäftigen, was wir auf dem Feld machen. Und für mich war eh immer egal, ob die Leute Gegner sind oder für einen oder für mich. Hauptsache, die sind laut. Hauptsache, die gehen mit und befassen sich mit dem, was du auf dem Spielfeld machst. Insofern haben wir da super gespielt und sind dann in die nächste Runde eingezogen. Und von da an sind wir immer besser geworden. Ja, wir haben uns gefunden. Als Gruppe, wir haben Lineups auf dem Feld gefunden, die viel zusammengespielt haben. Das war Mike und Henning, das war Henrik und ich. Hinzu Michael Jackel, der immer der Scorer war, der von überall scoren konnte. Gunther hat grandios gespielt, Hansi hat grandios gespielt. Wir hatten so viele Spieler, die ihre Rolle übernommen haben. Chris Welp ist der übergrößte Center damals für uns in der Endrunde, den es gegeben hat, also ohne zu überlegen, haben wir ihm den Ball am Ende gegeben und er hat ihn reingemacht und meistens mit Foul, wie wir alle wissen. Und den Freiwurf noch dazu. Und dann haben wir das Spiel in der letzten Sekunde gewonnen. Es war so eine Dynamik, die sich in der Endrunde entwickelt haben. Wir haben da so auf so eine Erfolgswelle geschwommen, die wirklich. Ja, die man nur im Sport haben kann, ne? Also das ist wirklich dieser Glaube und dieses Selbstvertrauen hat da in dem Moment auch Berge versetzt. Und das waren große Nationen, die wir geschlagen haben. Das war Spanien, das war Griechenland, das war Russland. Wir haben da wirklich grandios aufgespielt.
Saison 94, 95 hast du den nächsten großen Titel gewonnen, Korać Cup mit Alba Berlin. Aber in dieser Saison ist was passiert, nämlich ich glaube im Dezember in Lyon bei einem Korać Cup-Spiel, du hättest fast dein Augenlicht verloren auf dem linken Auge. Nimm uns mal mit, was du da in dieser Zeit durchgemacht hast.
Ja, also erstmal, es geht schnell, sowas, ne? Also mit sowas rechnet keiner, soll auch keiner mit rechnen, aber plötzlich ist es da. Und plötzlich habe ich da von hinten einen Daumen ins Auge reingesteckt bekommen und das Auge ist in den Augapfel rein, also der Augapfel ist in die Augenhöhle, die bricht dann als Sollbruchstelle, bevor das Auge oder Glaskörper platzt. Es war weg, mein Auge war weg. Das war, glaube ich, auch für die Spieler nicht schön anzusehen, die dann um mich rumstanden. Und ich konnte nur das schwarze Blut sehen, das aus allem Nase und Auge kam. Das war, Gott sei Dank, ist man da geschockt. Ja, und das war eine harte Nacht, die ich hatte und bin dann da in Spanien ein paar Tage versorgt worden. Schmerzen waren nicht schön. Ich habe meine Morphium-Erfahrung gemacht. Eine süße Krankenschwester, die sagt, Bonito, Bonito. Aber das war schon schlimm und man steht dann vor dem Nichts. Also für mich war Basketball alles und ich habe mir keine Gedanken nach dem Basketballspielen gemacht. Und ich dachte, ich würde das ewig spielen können. Und so habe ich es auch gespielt. Und dann, ja, das Auge war weg. Wann die Diagnose dann in Berlin war, du wirst nie wieder sehen können auf dem Auge, wenn du es überhaupt behalten kannst. Und ja, ich habe verrückte Sachen gemacht. Ich habe in die Sonne geguckt. Ich habe mir vorgestellt, wie das Auge wieder heilt. Das Auge war schwarz. Ich konnte auf dem linken Auge nichts sehen. Und dann plötzlich war es wie so eine Scheibe, die von außen kleiner wird. Und dann konnte ich wieder auf dem Auge ein bisschen sehen. Und die Ärzte wussten nicht, wieso. Und ich wusste auch nicht, wieso. Also ich will das auch gar nicht analysieren, aber jedenfalls, mein Augenlicht ist dann wieder zurückgekommen. Das Auge war steif, weil also ich konnte es nicht bewegen, nicht drehen, sondern weil die Muskulatur in den Sollbruchstellen, also in den Bruchstellen der Augenhöhle verklebt war. Ich musste das richtig hart Augentraining machen. Mein ganzes Zimmer, meine ganze Wohnung war voller Kreuze, also so auf dem Papierkreuze vollgeklebt, die ich dann immer zusammenführen musste, weil ich alles doppelt und dreifach gesehen habe. Und das war richtig hartes Training, es tat auch weh. Ja, und dann war auch Pesic ein entscheidender Faktor, der nach 2 Monaten sagte, du musst jetzt wieder spielen, weil er gesagt hatte, wenn du jetzt nicht wieder anfängst, dann glaube ich nicht, dass du nochmal spielst. Und mein Auge war noch nicht beweglich und ich habe angefangen zu spielen mit dieser Schutzbrille, die ich dann gespielt habe. Das war nicht, auch nicht schön, aber ich habe auch alles doppelt und dreifach gesehen. Und ich hätte nie gedacht, dass das funktioniert. Aber man hat, wenn man so lange Basketball spielt, dann hat man immer ein Gefühl, wo man ist auf dem Feld. Und ich konnte mich auf mein Gefühl immer verlassen und habe mehr oder weniger mit Gefühl geworfen, ohne wirklich den Korb so zu fixieren. Weil da war mehr als ein Korb. Ne? Das war dann, aber auch nach einem Monat war das dann, wurde das immer besser und ich sehe immer noch auf dem einen Auge ein bisschen kleiner. Aber das Gehirn führt dann die beiden Bilder so zusammen, dass man dann normal sehen kann. Ich habe jetzt nicht viel weniger Sehkraft.
Also im wahrsten Sinne des Wortes, das, was man Glück im Unglück nennt.
Ja, mehr als nur Glück im Unglück. Ne? Also auch, ich glaube, auch diese Erfahrung zu machen, hat mir viele Sachen, viele Bedeutungen über mein Leben nochmal. Ich war schon ein Luftikus, ne? Der nicht links und rechts guckte und nicht nach hinten. Und da sind mir für viele Sachen nochmal wichtiger geworden. Ja, also ist jetzt übertrieben, ne? Also, aber ich stand schon mit beiden Füßen im Leben, aber man ruft diese Bedeutung, Gesundheit und was ist, wenn man plötzlich vor einem vom Nichts steht und was man alles hat und wie man das wertschätzen muss und jeden Tag neu wertschätzen muss, ne, weil man das erfährt, dass es ganz schnell vorbei sein kann. Das konnte ich dann nochmal lernen. Und auch wenn ich so ein bisschen geahnt und gewusst habe, das hat sich dann nochmal manifestiert.
Du hast dann noch mal eine Saison in Griechenland gemacht, Saloniki. War das so immer was, was du so für deine Karriere im Kopf hattest, zumindest mal eine Saison im Ausland spielen, oder wie ist das so zugekommen?
Also ich habe ja eben gesagt, ich war so ein bisschen so ein Luftikus und ich habe mich nie so als den typischen Deutschen gesehen. Also der immer nur geradeaus, nicht links, nicht rechts. Das war, glaube ich, nie meins. Das war vielleicht so durch den Freiplatz, wollte ich auch mal links und rechts und durch die Beine, bevor ich nach geradeaus gehe. Und ich dachte, hey, Griechenland, hey, südmediterranes Land und das Leben ist einfacher und ich habe mich sehr gefreut. Ich dachte, hey, super, das wird genau das Richtige für dich. Ne? Ich habe danach, nach diesem Jahr, als ich zurückgekommen bin, habe ich es sehr viel mehr wertschätzen können, wieder in Deutschland zu sein. Diese Verlässlichkeit, dieses. Also, es war super in Griechenland. Ich habe so viele Freunde kennengelernt und die Leute waren herzlich und herzensgut und alles war schön. Aber man konnte sich trotzdem manchmal eben auch auf viele Sachen nicht verlassen. Ja, das ist einfach so eine Lebensart und eine kulturelle Geschichte. In Griechenland ist es, glaube ich, so, wenn man so ein bisschen den anderen übervorteilt, hey, Malaka, hat der das gemacht, hey, der ist clever, so, ne? Das ist so ein bisschen das das ist in Deutschland, ich habe sehr schätzen gelernt, dass in Deutschland viele Sachen dann auch wieder gerader sind und konnte mich dann auch sehr viel mehr wohlfühlen wieder hier nach diesem Jahr. Das war aber auch schön, das war eine super Erfahrung. Ich möchte es nicht missen und ich habe Griechenland genossen. Ich mag die griechische Mentalität immer noch, ich mag die Griechen, ich mag das Land, ich mag das Leben, aber es hat dazu geführt, dass ich Deutschland noch lieber mag.
Wie war sportlich für dich?
Sportlich war es auch super interessant. Ich habe mit Scott Skiles und Anthony Bonner, zwei NBA-Profis, Scott Skiles, ein ganz berühmter Spieler, der mit Shaq zusammen in Orlando gespielt hat, der mit einem eigenen Tross angereist ist, mit einem eigenen Trainer, mit einem eigenen Athletiktrainer, also Wahnsinn, ja, das sozusagen den Star-Kult in PAOK Saloniki vollzogen hat. Ich habe nur mit den Ohren geschlagen manchmal. Und dann am Anfang war Michel Gomez, ein französischer Trainer, da, der mit überhaupt nicht umgehen konnte, dass die Griechen nicht um 10 Uhr morgens trainieren wollten. Die kamen mit einem kleinen Espresso da rein und von der Bar, ging nicht. So, ne? Und dann hat Scott Skiles als Spielertrainer die Mannschaft übernommen und die hat das gut gemacht. Wir sind Dritter geworden. Ich habe am Anfang viel gespielt und dann ein bisschen weniger. Dann gab es also super Erfahrung, aber ich habe mit Petr Stojakovic, berühmter Spieler, zusammengespielt, der da in Griechenland auch groß geworden ist. Toll, also es war wunderbar, aber ich war dann am Ende meiner Karriere und ich habe dann den Absprung gefunden und habe gesagt, okay, jetzt schaue ich mal, was das Leben danach so für mich bringt und konnte dann eben, als ich dann zurückgegangen bin, konnte dann eben sozusagen noch Sport und Beruf ein bisschen unter einen Hut bringen. Und bin dann, ja, ich hatte immer beide Augen und Ohren offen für was ich gemacht habe. Ich war am Ende meiner Karriere, war ich auch viel damit beschäftigt, wo ich bin. Also in welcher Stadt bin ich. Ne? So, also im Europapokal war früher, du fliegst hin, du gehst ins Hotel, du isst, du gehst auf Toilette, du schläfst, du gehst zum Training, du kommst zurück, du isst, du schläfst, du gehst auf Toilette, nächsten Morgen nochmal Training, dann Spiel, dann fliegst du wieder weg. Also das war die letzte Zeit in meiner Karriere, habe ich es genossen, auch so die Stadt so ein bisschen zu erkunden, ohne dass das der Trainer wissen durfte. Ich bin tatsächlich nicht Mittagsschlaf gewesen, sondern bin sehr oft mit Moritz Kleiner-Brockhoff, der das ähnlich gesehen hat, meinem Kollegen auch in Leverkusen noch dann in die durch die Stadt und habe mir Sachen angeguckt und habe Land und Leute versucht zu genießen, auch während der letzten Zeit in der Nationalmannschaft. Das ist hatte immer viele Interessen, die ich am Anfang meiner Karriere so nach hinten gestellt habe. Ich habe früher viel, viel Sport gemacht, viele Sportarten, habe das dann in den Basketball kanalisiert und habe am Ende dann wieder angefangen, mehr Sachen als nur Basketball zu machen. Und deswegen habe ich ja, Stefan weiß es auch, dann irgendwie mal den Absprung bekommen und habe mal für Sport 1 was gemacht. Und ich glaube, aber am Ende habe ich im Basketball die komplette Bandbreite von Basketball gemacht. Ich war Spieler, ich war Trainer, ich war Spielerberater, ich war Journalist, ich war Kommentator, Experte, ich war Moderator und ich war Manager und bin ja jetzt auch noch Geschäftsführer und Trainer in Köln im Rheinland. Eine frühere Hochburg, wie ich gehört habe. Du hast gesagt, ich darf, oder? Es ist immer noch Hochburg. Also die Community im Basketball in Köln ist groß und ich arbeite jetzt schon seit 2000 daran, dass wir auch wieder hier eine Hochburg werden. Und im letzten Jahr haben wir ja schon ganz, ganz, ganz gut. Wir waren auch schon mal wieder in Hochburg. Das ist ein ewiges Ab und Auf und Ab in Köln. Und wir bemühen uns jetzt dann so solche nachhaltigen Strukturen zu legen, eine Basis zu legen, dass es eben nicht ein Auf und Ab gibt, sondern dass das eine langfristige Etablierung von Kölner Spitzenbasketball in Deutschland ist.
Du hast ja selbst schon gesagt, du bist Geschäftsführer und Coach. In der letzten Saison seid ihr sportlich aufgestiegen, bist Coach des Jahres geworden in der Pro B. Gleichzeitig bist du Geschäftsführer, das heißt, du machst auf zwei Ebenen einen ganz wichtigen und anstrengenden Job. Wie viele Arbeitsstunden hat dein Tag aktuell?
Also das kann ich tatsächlich nicht sagen, aber ich konnte es auch früher als Basketballer nicht sagen. Ne? So, weil es für mich war, gab es nicht so richtig einen Unterschied zwischen Leben und Training. Das war mein Leben. Und jetzt ist mein Leben so ein bisschen, ich bin zurückgekommen, um den Jungs und Mädchen, die jetzt in der Situation mal vielleicht 16, 17 sind, die eine Perspektive suchen. Als ich angefangen habe, Basketball zu spielen, gab es eine klare Perspektive für mich. Ich wollte in der ersten Liga Basketball spielen. Ich wollte in Köln erste Liga spielen. Und ich habe gesagt, das schaffe ich. Ich bin gut genug. Ich bin besser als die. Ich kämpfe mich da hoch. Diese Perspektive gibt es heute nicht. Wir sind eine Pro B-Mannschaft, die als Perspektive dient für viele junge Talente, aber die dann irgendwann zu Ende ist und die sich dann eine neue Perspektive suchen müssen, die von Köln Richtung München, Berlin, Leverkusen und damals noch in andere Städte abwandern, um ihren Traum als Profi-Basketballer zu vollenden und nicht nur in der Pro B. Und diese Perspektive möchte ich den Jungs und Mädchen geben und dafür arbeite ich nun seit 2000 und das ist nicht in Stunden zu fassen, sondern das mache ich. Ja, und du hast gesagt, Coach des Jahres, das ist ein Titel, den kann man nicht alleine gewinnen. Ja, wir haben einen Spieler, Rupi, der MVP der Liga geworden ist, ohne den ich nicht Coach geworden bin, der auch nicht ohne mich MVP geworden ist, der nicht ohne die Mannschaft MVP geworden ist. Ich wäre nichts ohne Kader und ohne Soran, die mir zur Seite stehen und viel Arbeit abnehmen, ohne das Büro, das mir viel Arbeit abnimmt, damit ich trainieren kann oder damit ich was vorbereiten kann. Das ist eine gemeinsame Geschichte. Also natürlich habe ich hier Bürohilfe mit vor allem Jens Koralewski, der viel Arbeit von mir fernhält. Und wir müssen hinkommen, dass wir das noch besser organisieren. Momentan geht das in der Pro B so. Wenn wir unseren weiteren Weg gehen wollen, dann müssen wir das noch besser organisieren, weil man muss sich dann auf eins konzentrieren. Momentan sind zwei Sachen, die ich machen kann, weil ich Leute neben mir habe, die mich auf beiden Seiten entlasten und nicht nur entlasten, sondern die vertrauensvoll super mit mir zusammenarbeiten. Das ist eine wunderbare, das macht Wunder, das macht Spaß, richtig viel Spaß, sich auch auszutauschen, auch kontrovers auszutauschen, aber sich weiterzuentwickeln. Und insofern kann ich das noch machen, aber wenn wir die nächsten Schritte gehen, muss man sich sicherlich entscheiden, in welche Richtung es geht.
Könnt ihr denn wirklich nach oben, also Stichwort Spielstätte, das ist ja das große Thema immer in Köln?
Ja, das ist das große Thema. Das war das große Thema seit eh und je. Ich glaube, hier schlummert so viel Talent. Wir haben die Ressourcen. Wir haben alles. Nur wir haben keine Pro A-taugliche Spielstätte. Und ich sage Pro A-taugliche Spielstätte, weil wir einmal den Weg gegangen sind. Wir sind aufgestiegen aus der Regionalliga in meinem ersten Jahr, als ich zurückgekommen bin, wo ich Spieler und Manager war. Sind wir aus der Regionalliga in zweite Liga damals. Es gab nur die erste Regionalliga, dann kam die zweite Liga und dann die erste Liga. Wir sind aufgestiegen mit der Mannschaft und ich hatte alles schon am Start. Ich hatte Svetislav Pesic als Trainer. Ich hatte viele ehemalige Nationalmannschaftskollegen, die zu uns gekommen sind. Sascha Obradovic, Zoran Kukic waren unsere ersten beiden Ausländer. Und hat der Liga unser Konzept vorgestellt und wir waren die ersten, glaube ich, die eine Wildcard bekommen haben, um dann eben von der Regionalliga direkt in die erste Liga gegangen sind. Wir haben nicht zweite Liga gespielt, wir haben diese Liga übersprungen. Das gab damals super, super viel Kritik. Dem deutschen Sportpuristen war das zu schnell. Wir haben uns eben nicht diese Sporen erworben über den Weg in die zweite Liga und den dann traditionellen Aufstieg. Da haben wir da viel Kritik geerntet. Viel zu Unrecht. Was zu Recht war, ist, dass wir damals noch keine Strukturen hatten, um diese erste Liga abzudecken. Und das war dann, als wir dann sozusagen Insolvenz anmelden mussten, weil da schwierige Sachen in den Finanzen passiert sind. Gab es nicht genügend Leute in Köln, die aufgestanden sind und haben gesagt, halt, nee, wir können Basketball in Köln nicht sterben lassen. Wir haben es versäumt, in die Strukturen zu arbeiten, sondern wie das in Köln damals und in vielerlei Sportarten immer noch heute so ist, das ist die Kölsche Mentalität. Wir sind im ersten Jahr, als wir dann die Wildcard bekommen haben, sind wir gegen Berlin im Finale gewesen, sind da knapp Zweiter geworden. Da gab es nicht so Zuhören, so jetzt müssen wir unten gucken, dass wir die Jugend stärken, dass wir eine große Basis aufbauen, dass wir die Leute abholen, dass wir Zuschauer schöpfen können und so, sondern da gab nur, ja, im nächsten Jahr müssen wir Meister werden und dann wollen wir Europapokal spielen und dann das und das und das. So, und das war der große Fehler. Und ich glaube, der ist dem geschuldet, dass wir auch diese Liga vielleicht übersprungen haben. Insofern waren viele Leute richtig mit der Meinung, dass es ein zu kritisierender Weg war. Aber damals war es auch so, wenn man die Chance hat, in eine Liga zu überspringen, man kann Sport nicht garantieren und wir hatten alles parat, dann war das, glaube ich, der richtige Schritt. Und wir haben danach im zweiten Jahr die falschen Entscheidungen getroffen. Wir haben nur nach oben geschaut und nicht nach unten geschaut. Und das machen wir jetzt anders. Wir haben hier ein eigenes Trainingszentrum. Wir haben mit 5 Feldern alles Holzboden, NBA-Körbe, Standkörbe. Wir haben Kraftraum, Athletik. Ich sitze hier mal im Büro, gucke nach rechts auf die Halle. Das ist eine wunderbare Art und Weise, zum Trainingszentrum zu etablieren. Ich sehe die jungen Kerle, die jungen Mädchen, die jungen Kinder hier spielen. Das bringt so viel Energie. Und das ist der richtige Weg. Da bauen wir auf. Haben wir auch gut geschafft, aber es fehlt nach wie vor diese 1500 Zuschauer fassende Halle, die uns ermöglicht, gesund von der Pro B über die Pro A in die erste Liga wieder aufzubauen, ohne da zu große Schritte zu machen. Das wollen wir unbedingt. Und es ist im letzten Jahr ist es denkbar knapp gescheitert. Unser Zeitrahmen war da eigentlich schon gut vorgeschrieben. Das neue Radstadion sollte fertig werden im letzten Jahr und uns auch als Spielstätte dienen in der Pro A mit einer Größe von 1500 bis 3000 Zuschauern. Wie das auch in Köln so ist, es dauert manchmal oder vieles dauert dann ein bisschen länger als geplant. Wir haben im letzten Jahr die Nachricht bekommen, dass das nicht Ende 2024 fertig ist, sondern 2027. 2027. Werden wir mal sehen, was 2027 ist. Von dem Moment an haben wir uns um Alternativen bemüht haben dann hier auch in Köln eine Möglichkeit gefunden. Wir haben da mehrere Optionen, die wir jetzt vorbereiten, mit Hochdruck vorbereiten. Ich denke, dass wir vielleicht im neuen Jahr da auch schon in eine Spielstätte ziehen können, die dann auch ProA-tauglich ist. Bis dahin wollten wir in Rhöndorf spielen, wirklich mit allen Clubs in der Umgebung gesprochen, haben mit Leverkusen gesprochen, Dormagen gesprochen, Bonn gesprochen, auch Düsseldorf erste Gespräche geführt. Also als Kölner mit Leverkusen und Düsseldorf zu sprechen, ist schon aller Ehren wert. Hat letztendlich nicht funktioniert. Rhöndorf, die uns super unterstützt haben, die das möglich machen wollten, gemeinsam mit einem Doppelspieltag, also praktisch einem Basketballfest, hat nicht gereicht, haben Plätze gefehlt. Haben wir tagelang mit Fachplanern, unabhängigen Gutachtern zusammengesessen. Es hat nicht gereicht und die Liga hat dann formell richtig entschieden. Wir haben diese Sollgröße von 1500 Zuschauern nicht in der geforderten Zeit etablieren können, also einreichen können. Und deswegen sind wir weiter in der Probe. Versuchen jetzt eben da auch schon so vorzubereiten, dass wir, auch das kann man nicht garantieren. Wir haben letztes Jahr eine sehr gute Saison gespielt, hat viel gepasst. Das ist auch ein großes Glück, wenn man sowas hat. Das kann man nicht bedingungslos wiederholen oder einfach so. Sportlichen Erfolg, ihr wisst es. Zu wiederholen, den man einmal hatte, ist weitaus schwieriger als einmal darauf hinzuarbeiten. Alle Spieler wissen das, alle Trainer wissen das, alle Manager wissen das und dementsprechend ist es kein Selbstläufer für uns, aber wir wollen versuchen, möglichst mit derselben Art Basketball zu spielen und erfolgreich zu spielen und dann am Ende der Saison hoffentlich wieder ins Finale zu kommen.
Du hast eben gesagt, dass du seit 2000 im Prinzip daran arbeitest, den Kölner Basketball nach ganz nach vorne zu bringen. Ist das für den kölschen Jungen tatsächlich so eine Lebensaufgabe? Oder anders gefragt, wie viele Angebote hattest du in den letzten 24 Jahren gehabt, um eventuell bei anderen Vereinen was zu machen? Welche Funktion auch immer?
Ja, ich hatte Angebote, auch aus dem Ausland, aber nicht so viele, wie man sich vorstellt. Also das ist nicht so, dass ich nach der Zeit hier in Köln, als ich das erstmal 2006, wir sind 2004, 2005 Pokalsieger, 2006 Deutscher Meister, 2007 Pokalsieger geworden. Das war schon eine erfolgreiche Zeit, die wir hier mit damals Rhein-Energie Köln noch verbracht haben im Energy Dome, dass sich dann plötzlich alle Türen aufstellen und sagen, hier, den Stefan, der das ganz gut mit Cesar Pesic hinbekommen hat, den wollen wir zu uns holen. Das ist nicht so. Jeder Club hat seine eigene Denke, jeder Club hat seine eigene Philosophie, sind die eigenen Leute, die eigenen Karrieren, die für junge Leute aus dem eigenen Club geschaffen werden. Stefan als Trainer weiß, wenn man als Trainer woanders einmal aufhört, woanders was Neues zu finden, ist nicht so einfach. Jobs im Basketball sind begrenzt da gehört viel dazu. Also ich hatte Angebote, aber nicht so, dass ich links und rechts und jeden Tag 10 neue Angebote mir auswählen suchte. Das war das eine. Es gab gute Angebote, aber ich habe mich dazu entschieden, hier in Köln weiterzumachen, weil ich glaube, dass ich A, viel weiß, was hier in Köln passiert ist, dass ich das gut nutzen kann, dass ich mein Gesicht hier gut nutzen kann in Köln als Kölscher Jung, als Kölscher Sportler, der hier groß geworden ist, der viele Türen öffnen kann. Dem habe ich mich verschrieben. Ich bin durch viele Türen, die ich geöffnet habe, gegangen. Aber ich bin auch mit vielen durch viele Türen, die mir vor der Nase zugeschlagen worden sind, bin ich mit der Nase blutig aufgeschlagen wieder zurückgetitscht. Und vielleicht bin ich auch nur ein bisschen stur. Ich denke, dass ich noch ein paar Türen aufstoßen muss und auch kann, um hier Köln wieder auf dem Niveau zu haben, ich glaube, dass es hier in Köln passieren kann.
Aber das klingt dann weiterhin nach einer Lebensaufgabe und weniger, dass du.
Ist ja nicht mehr so lang. Ist ja
Ja,
nicht mehr
komm.
so lange. Ich werde nächstes Jahr 60.
Ja,
Also
und?
insofern, ja, es gibt Zeiten, wo ich ein bisschen müde werde. Ob der Türen, gegen die ich gelaufen bin, nicht ob der Türen, die ich aufgestoßen habe und durchgegangen bin. Aber ja, ich glaube, dass ich hier wertvoll bin. Ich glaube, dass das etwas ist, das das ich mit angestoßen habe. Das ist ein bisschen mein Baby jetzt hier, Rheinstars-Köln. Das ist eine Gesellschaft, die ich selber gegründet habe. Wir haben vor 4 Jahren Gesellschafter gefunden, die dieses Thema so mitgehen und das zu ihrem eigenen Herzensangelegenheit gemacht haben, die hier dieses Trainingsgelände und allen voran Christoph Karl, Dietrich Gottwald, der leider im letzten Jahr verstorben ist, die das so stark unterstützen und die selber so viel investieren an Herzblut und auch an Mitteln natürlich, dass es mir einfach fällt, hier weiterzumachen und den Leuten auch was zurückzugeben, die hier auch investiert haben.
Was machst du, wenn du sagst, Basketball ist dein Leben und du kannst das nicht in Stunden abschätzen und dass bei dir praktisch so ein bisschen die Grenzen zwischen deinem Privatleben und deinem Beruf verschwimmen, weil das so eng verknüpft ist? Was machst du sonst? Bist du ein Musikhörer? Schaust du gerne Filme? Kochst du gerne? Wo findest du mal Abstand vom Basketball?
Ja, du hast gesagt, also ich höre gerne Musik, ich koche gerne, ich sehe Filme,
Alles, was du gesagt hast.
das ist alles. Ich habe mich nicht festgelegt. Ich hätte auch nie gedacht, dass ich früher mal Golf nett finde. Aber auch das ist eine Sportart, wenn man lernt, also wenn man merkt, dass man da gut werden kann, wie es mit allem ist, dann hält das einen dabei. Ich liebe es in meiner Freizeit, draußen zu sein. Also deswegen, Golf ist eine wunderbare Abwechslung. Man muss sich konzentrieren, man ist an der frischen Luft, was für uns als Hallensportler früher nie der Fall war. Ich liebe es, an der frischen Luft zu sein. Ich liebe es, am Meer zu sein. Ich liebe es, zu surfen, Golf zu spielen. Das sind Sachen, Musik zu hören. Ich liebe es, mit lieben Menschen, die um mich herum sind, zu feiern. Ich liebe es, Musik zu hören. Ich liebe es, mit lieben Menschen zusammen zu kochen. Ja, meine Kinder, die jetzt nicht mehr Kinder sind, sondern 28 und 26, mit denen Zeit zu verbringen, die in Amsterdam und in Bamberg und Heidelberg unterwegs sind, die ihr eigenes leben, das mich freut zu sehen, wie die ihr eigenes Leben gestalten. Und das sind alles, es gibt immer was zu tun und es gibt immer was, wo man drin aufgehen kann und Spaß zu haben. Neben dem, was Spaß und Arbeit ist, Basketball.
Es gibt immer was zu tun. Da sind wir wieder bei der Werbung. Das könnte doch ein Slogan für einen Baumarkt sein, oder? Das könnte doch dein nächstes Werbeprojekt sein.
Ja, absolut. Wir haben tatsächlich noch kein Claim. Wir
Siehst
sind
du?
so, wir haben so oft haben wir uns mit als Rheinstars, wir brauchen ein Claim. Berlin war für mich auch immer eine Blaupause. Ne? Also in der Stadt, wo es mehr als 100 Bundesligisten gibt. Ich habe ja miterlebt, wie Alba geworden ist, wie diese Familie aus sehr familiären, also freundschaftlichen Strukturen, diese Alba-Familie, wie die immer professioneller wurde und wie es Basketball in der Stadt, wo Hertha und Fußball und Volleyball und alle möglichen Sportarten. Es gibt da Mannschaft des Jahres geworden ist und Alba nicht mehr wegzudenken ist vom Berliner Sporthimmel und einer der stark leuchtesten Sterne am Berliner Sporthimmel ist. Nein, das ist es gibt Kinder, die in Prenzlberg mit dem Basketballtrikot rumlaufen, nicht mit dem Fußball in der Hand. Das ist etwas, was ich hier für Köln erreichen möchte. Und da hat Berlin viel, viele Sachen richtig gemacht. Und diesen Claim mit Herz und Seele, das war immer auch ein Claim, den ich hier so ein bisschen rein. Aber die Leute hier haben mir zugehört, die sagen, nee, wir machen was anderes. Der Kölsche Jeck halt, der muss es anders machen. Und da müssen wir noch suchen.
Ich würde sagen, keine überteuerte Agentur verpflichten, sondern eine Kiste Kölsch und wir kommen vorbei und dann nach der fünften Flasche fällt uns vielleicht genau das Richtige ein.
Da, so ist Rheinstars Köln entstanden. Ne? Also es gab ein oder zwei Kisten Bier und auch eine Flasche Wein. Und ich habe mit sehr guten Freunden einmal gesagt, wir gehen dieses Thema nochmal an.
Stefan, ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit. Das war ein sehr, sehr unterhaltsamer Podcast mit dir. Ganz schöne Geschichte und wir drücken dir natürlich die Daumen für dein Projekt mit den Rheinstars, dass du einen Claim findest und dass der Claim Stefan Beck und die Rheinstars wieder nach oben gehen.
Ihr seid eingeladen mit der Kiste Kölsch. Wir können zusammen dran arbeiten.
Ja. Sehr gerne.
Ja,
Ohne
wunderbar, dann machen wir jetzt mal ganz schnell
Beteiligung.
Schluss. Wir müssen los nach Köln, Stefan. Stefan Koch holt mich ab, ne? Wir müssen nach Köln, wir haben zu tun.
Ja, wir fahren
Kölsch.
jetzt los.
So, nicht mit dem Auto kommen. Ihr kommt nicht wieder zurück.
Das stimmt.
Ja, wir können ja übernachten. Stell schon mal die Kölschen Kühlschrank.
Ich bemühe mich.
Also. Also bis nachher. Das war Talking Basketball mit Stefan Beck. Wir sind auf dem Weg nach Köln. Stefan, Abfahrt.
Abfahrt.
Ciao. Bis bald. Alles Gute. Ciao.
Ciao.